Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns in der Stille miteinander um den Segen des Wortes Gottes beten. Wir hören auf den Predigtabschnitt Römer 3, die Verse 21 bis 28. Paulus schreibt, doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unser Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Hat da noch irgendjemand einen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist jetzt ausgeschlossen. Folgt das etwa aus dem Gesetz? Sofern das Gesetz zu Leistungen auffordert, nein. Sofern das Gesetz jedoch zum Glauben auffordert, ja. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Liebe Gemeinde, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich vor Gott bestehen? Wie erreiche ich die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt? Dies waren ja bekanntlich die großen Lebensfragen Martin Luthers. Jahrelang hat er leidenschaftlich um eine Antwort auf diese Fragen gerungen. Diese Fragen waren und sind nun aber nicht nur ein persönliches Problem Luthers, sie sind das Grundproblem des Menschen. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Was muss ich dafür leisten? Jeder Mensch, der ein Gespür für Gott bekommt, entdeckt die Kluft, die zwischen ihm und Gott steht. Petrus sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und als Jesaja in seiner großen Berufungsvision im Tempel zu Jerusalem die Nähe Gottes spürte, da hat er voller Schrecken gerufen, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk unreiner Lippen. Die Ursache dafür ist, Gott ist gerecht. Er ist vollkommene, makellose Gerechtigkeit und deshalb duldet er neben sich kein Unrecht und keine Sünde. In Römer 3 formuliert Paulus diese Kluft zwischen uns und Gott mit den Worten, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Ist also die Frage, wie können wir diese Kluft überwinden? Im Grunde ganz einfach, nämlich überhaupt nicht. Aus menschlicher Sicht, von uns aus gesehen, also wenn ich frage wir, ist diese Kluft unüberwindbar. Da helfen keine guten Taten, da helfen keine Geschenke und schon gar nicht Leistung. Auch wenn wir es gewohnt sind, dass wir in unserem Leben viel mit Leistung erreichen können. An dieser Stelle hilft sie uns nicht. Auch fromme Leistung hilft uns nicht weiter. Luther hatte es versucht, er ist Mönch geworden. Er hat sich geschlagen und gegeißelt. Er ist sogar auf Wallfahrt nach Rom gegangen. Und immer wieder spürte er, es reicht nicht. Und für Luther waren darum zwei Sätze unseres Bibelabschnittes die Entdeckung und die Antwort auf seine Fragen. Zum einen diese schlichte Feststellung, wir sind allzumal Sünder. Also wir sind grundsätzlich von Gott getrennt. Es geht hier nicht um die kleinen Sünden, von denen wir manchmal so reden, Verkehrssünder oder Sündigen gegen die schlanke Linie oder irgendwas in der Art. Es geht um diese grundlegende Trennung. Und Luther hat darum in der Bibelausgabe von 1534 die Bemerkung an den Rand geschrieben, merke dies, da er sagt, sie sind alle Sünder, etc. Das ist das Hauptstück und der Mittelplatz dieser Episteln, also dieser Briefe und der ganzen Schrift. Diese schlichte Feststellung zeigte ihm, wer er ist und wie Gott ihn sieht, als Sünder, ohne Wenn und Aber, also als einer, der von Gott getrennt ist, der einfach nicht über die Kluft kommt. Und wie gesagt, Sünde meint eben dieses grundsätzlich gestörte Verhältnis zu Gott. Also egal, was wir vollbracht haben oder was wir noch tun werden, aber auch, was wir nicht getan haben. Wir sind in dieser Trennung von Gott. Und dann entdeckt Luther, wie dieser Vers weitergeht. Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und der Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Bis dahin waren wir und jetzt und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und das hat bei Luther noch mehr eingeschlagen. Wie ein Blitz leuchtet es ihm auf, es geht nicht um die Frage, was wir tun, sondern darum, was Gott getan hat. Und was hat er getan? Die Erlösung. Und darum schreibt dann Paulus, es ist sein freies Geschenk der Erlösung oder es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Weil Jesus am Kreuz unsere Sünde auf sich genommen hat und auch die Strafe dafür getragen hat, wurde diese Kluft zwischen uns und Gott überwunden. Das Kreuz bildet sozusagen die Brücke, mit der wir diese Kluft überwinden können. Über diese Brücke des Kreuzes kommen wir Sünder zu Gott. Und seit Golgatha brauchen wir nicht mehr zu fragen, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wir haben einen gnädigen Gott. Das Kreuz ist dafür das Zeichen. Das war Luthers Neuentdeckung des Evangeliums von der freimachenden Gnade Gottes. Das ist das Geheimnis unseres Glaubens. Der Grund, der gelegt ist, Jesus Christus. Und wer dem vertraut, wer das für glaubwürdig hält, dass Gott zu und von jedem Menschen sagt, du bist mir recht, so wie du bist du mein geliebtes Kind, weil mein Sohn für dich am Kreuz gestorben ist. Wer das für glaubwürdig hält, der entdeckt die Gnade Gottes. Oder wir können es auch von unserer Taufe her sagen. Wer entdeckt, dass sich Jesus in seiner Liebe durch die Taufe an unser Leben gebunden hat, eine wirkliche Lebensverbindung mit uns eingegangen ist, der erneuert diesen Taufbund und sagt, ja, Herr, ich will getauft leben in der Gnade der Erlösung, die du vollbracht hast. Das kann man einfach zum Gebet machen. Und es fängt an, für unser Leben sozusagen zu wirken. Wer das für sich annimmt, der hört in seinem Herzen die liebende Stimme Gottes, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe meinen Sohn für dich gegeben und darum bist du mir recht. Das ist die Rechtfertigung, die vor Gott gilt. Die Reformation hat aber neben dieser eher individuellen Glaubenserkenntnis, die für uns wirklich lebensnotwendig ist, auch eine weitere Entwicklungsstufe im Reich Gottes zur Entfaltung gebracht. Und das ist ein kurzer zweiter Teil, den ich gern anfügen möchte. In Markus 4, Abvers 26 beschreibt Jesus das Reich Gottes mit einer Getreidepflanze. Und er sagt, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf den Acker sät. Der Same beginnt zu keimen und wächst. Und eigentlich weiß der Mann überhaupt nicht, wie. Das geschieht automatisch. Und dann heißt es, die Erde bringt von selbst ihre Frucht. Zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Im Grunde geht es bei diesem Wachstum um einen Vierschritt. Es geht um die Wurzel, auch wenn sie hier nicht genannt ist, das ist das Keimen, der Halm, die Ähre und dann die reife Frucht. Bei den Wurzeln für das Reich Gottes, da können wir an die familienhafte Urgemeinde denken. Die Grundlagen des Glaubens wurden eingeübt. Bei dem Halm denken wir an die Stabilität und ordnunggebende Kirche. Die entstehenden Gemeinden in den ersten Jahrhunderten, die brauchten Bekenntnisse, Strukturen, die brauchten auch Ämter. Und so wurden sie fest gegen innere und äußere Bedrängnisse. Natürlich gab es da auch manche Fehlentwicklungen und Verkrustungen. Das ist keine Frage. Bei der Ehre, da können wir an die Gemeinde denken, die verantwortlich in der Welt lebt und ihren Glauben bezeugt. Die reife Ehre schließlich ist bereit, sich hinzugeben, damit neue Frucht entsteht. Wir werden Jesus und den Mitmenschen zum Bruder. Kehren wir zurück zu Luther. Im Mittelalter, und damit kommen wir jetzt wieder zur Reformation, hatte sich die Gesellschaft dahingehend entwickelt, dass verstärkt die Verantwortung des Einzelnen für das Ganze zum Ausdruck kam. Also neben dem Adel ist im Mittelalter das Bürgertum erstarkt. Also den Adel gab es schon immer. Das Bürgertum ist sozusagen herausgewachsen. Und das Denken der Menschen wurde von der Renaissance geprägt. Also auch das Denken vor allem der Eliten. Was ist der Mensch? Wo ist der Platz des Menschen in der Welt? Luthers Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, war ganz eine Frage seiner Zeit. Bis dahin war klar, einen gnädigen Gott, den bekomme ich in der Gemeinschaft der Kirche. Und Luther ist nun einen weiteren gewichtigen Schritt gegangen, und zwar im Blick auf die Berufe. Bis zu seiner Zeit verstand man einen Beruf eigentlich nur als geistlichen Stand. Und dazu brauchte man eine Vocatio, eine Berufung. Alle anderen Berufe zählten im Grunde nichts. Und Luther hat das förmlich auf den Kopf gestellt und hat gesagt, durch diese Vocatio, diese Berufung, die erhält jeder Christ durch die Taufe. Und so verstand Luther alle Berufe als eine Berufung Gottes. Und für Luther ist diese Berufung mit einem Auftrag verbunden. Jeder Getaufte, egal wo er von Gott hingestellt wurde bzw. hingestellt ist, hat demnach einen Ruf, einen Auftrag, Gott darin zu bezeugen. Nach Luther ist jeder getaufte Christ an seinem Platz dazu berufen und beauftragt, Gott in der Welt zu bezeugen und die Welt priesterlich vor Gott zu bringen. Und jetzt nicht nur nach Luther, das ist zutiefst evangelisch, das finden wir auf vielen Seiten unserer Bibel. Der Missionsauftrag Jesu, geht hin und verkündigt den Glauben, mache zu Jüngern alle Menschen, ja, bringt das biblisch genauso zum Ausdruck. Aber Luther hat sozusagen in der Theologie dieses neu hervorgebracht. Oder wir könnten es auch anders sagen, jeder Christ ist berufen, seinen Glauben in dieser Welt verantwortungsvoll zu bezeugen und als Christ in seinem Umfeld zu leben. Und da sind wir mitten in unseren Tagen. Ob an der Uni oder im Rathaus, im Seniorenheim oder an der Werkbank, in der Schule oder im Geschäft, das spielt dabei überhaupt keine Rolle. Für Luther geht es bei der Gemeinde, und das ist eben dieser Wachstumsschritt im Reich Gottes, um mündiges Christsein und um das Priestertum aller Gläubigen. Das war in der Tat ein neuer Schritt, eine Weiterentwicklung. Das war nicht nur ein Zurück, sondern etwas Neues. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das ist 2. Korinther 5. Das ist auch nochmal so ein Vers, der unseren Auftrag zum Ausdruck bringt. Das ist unsere Berufung, Botschafter an Christus Stadt. Und so erinnert uns das Reformationsfest an beides, an das Geheimnis unseres Glaubens. Christus ist für uns die Brücke zu Gott. Und nur Christus ist es. Und wir sind Botschafter an Christi Stadt mitten in der uns umgebenden Welt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.